Es gibt viele Menschen, die erledigen ihren Job ohne große innere Hingabe. Sie tun diesen Job vielleicht gewissenhaft. Sie tun einfach, was von ihnen verlangt wird, aber nicht mehr. Ich weiß nicht, mit welcher Motivation, mit welcher Hingabe du deine tägliche Arbeit erledigst, aber meistens haben wir doch eher diese Einstellung, das muss jetzt getan werden, das steht an, also packen wir es an und erledigen den Job so gut wir eben können. Dann gibt es sicherlich auch etliche Leute, die ihre Aufgaben und Dienste mit Begeisterung angehen. Und einiges an Kraft und Energie investieren, vor allem, wenn es ihren eigenen Interessen dient oder ihre Leistung entsprechend anerkannt und entlohnt wird. Und wenn Sie in Ihrem Betrieb die Karriereleiter weiter hochsteigen können, sind Sie voll dabei. Sie wenden viel Zeit auf, um Ihre Ziele zu erreichen. Leistung bringt Erfolg, es bringt ein gewisses Ansehen, eine Anerkennung und entsprechend auch mehr Macht, denn wer mehr Geld hat, hat auch mehr Macht. Und dann trifft man auch gelegentlich auf Personen, deren Hingabe und Eifer für eine Sache oder auch für andere Menschen bei weitem die eigenen Interessen übersteigt. Da steht nicht das eigene Wohlbefinden im Vordergrund, sondern sie geben sich hin. Sie setzen alles ein. Sie kämpfen um das Wohlergehen anderer. Und ich glaube, der Apostel Paulus war so ein Typ. Er hat seinen Dienst für den Herrn, für das Evangelium und die Gemeinden mit viel Leidenschaft, Hingabe und einer inneren Überzeugung getan, ohne sich selbst groß zu schonen. Wir sind hier gerade bei uns in der Gemeinde dabei, dass ein wenig für unsere Gäste am Sonntag in den Gottesdiensten fortlaufend durch den Kolosserbrief zu predigen. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Paulus in seinem Leben ein herausragendes Ziel hatte. Und das war die Ausbreitung des Evangeliums, der Dienst der Verkündigung, dass Menschen Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, erkennen und dann in christlichen Gemeinschaften, in Ortsgemeinden weiter in Christus wachsen, geistlich reifen, ungeteilt Jesus nachfolgen. Das war das Ziel seiner Arbeit. Dafür kämpfte er im Vertrauen auf Gottes Kraft. Auch wenn er die Gemeinde in Kolossä nicht selber gegründet hatte und die Geschwister nicht persönlich kannte, fühlte er sich trotzdem für sie verantwortlich und war zutiefst besorgt um sie, als er von Epaphras hörte, dass falsche Lehren die junge Gemeinde bedrohte. Und in Kapitel 2 des Kolosserbriefes wendet sich Paulus nun ganz direkt der Gemeinde zu und teilt ihnen mit, wie sehr er um ihre weitere geistliche Entwicklung, um ihr geistliches Wohl, um ihre geistliche Gesundheit besorgt ist. Lass uns die Verse 1 bis 5 aus Kolosser 2 lesen. Da heißt es, ich erwähne das, und es bezieht sich zurück auf die vorherigen Verse, wo er nochmal klar sagt, wofür er arbeitet, was sein Lebensziel ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, was denn sollen die Gemeinde in Kolosse unbedingt wissen, was ist wichtig, was denn? Wie sehr ich mich für euch einsetze, ich kämpfe um euch und auch um die Gemeinde in Laodicee. Es war eine Stadt im Lykostal, 15 Kilometer westlich von Kolosse. Und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinem Gedanken oder im Geist und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glauben an Christus ist. Paulus beginnt also diesen Abschnitt, indem er den Kolossern sein Innerstes, sein Herz öffnet und ihnen vermittelt, wo ihr im Glauben steht und wie es euch geht. Das ist mir nicht egal. Auch wenn ich hier in Rom weit weg von euch entfernt bin, fühle ich mit euch. Und ich weiß mich verbunden mit euch im Geist, in Gedanken. Und ich möchte, dass ihr wisst, welchen großen geistlichen Kampf ich für euch führe. Paulus führte also einen geistlichen Kampf für die Gemeinden. Und deshalb habe ich diese Botschaft auch so überschrieben, der geistliche Kampf um die Gemeinden. Von Epaphras, dem Gründer der Gemeinde, der gerade Paulus in Rom im Gefängnis besuchte. Kolosserbrief ist ein Gefängnisbrief. Er schreibt ihn aus der Gefangenschaft in Rom. Und Epaphras war der Gründer der Gemeinde in Kolosse und vielleicht gerade, weil es dort diese Spannungen gab, diese Bedrohungen gab, hat er sich aufgemacht nach Rom, dieser langen Weg, um das dem Paulus zu berichten, um mit Paulus gemeinsam zu kämpfen für die Gemeinde. Und von Epaphras wusste Paulus, da gibt's Einflüsse, da gibt's Leute, die Falsches lehren, die den Fokus weg von Christus auf andere Dinge lenken. Diese Leute, sie haben sich eingeschlichen und nun reden sie und sprechen über ihre Philosophien, über ihre Anschauungen und es besteht die Gefahr, das reine Evangelium zu verfälschen. Christus ist gut, aber er ist nicht genug. Um eine höhere spirituelle Erkenntnis zu bekommen, da braucht es mehr, sagten diese Verführer. Vielleicht ein bisschen mehr Mystik, vermischt mit griechischer Philosophie, mit jüdischer Gesetzlichkeit noch dazu. Das bringt uns viel weiter in der Erkenntnis der vollkommenen Wahrheit. Und als Paulus hörte, welche Gefahr sich da anbahnt, war ihm sofort klar, wer dieses Christus allein, von dem wir gerade vorhin auch gesungen haben, wer dieses Christus allein antastet, der rüttelt am Fundament. Und er schreibt diesen Brief und darin wird auch deutlich, wie er ringt und kämpft für diese Geschwister in Kolossä und auch mit denen aus Laodicea. Da gab es auch eine Gemeinde, wissen wir übrigens aus der Offenbarung des Johannes. Und auch sie war irgendwie bedroht von diesen Einflüssen. Und was meint ihr? Wie kämpft Paulus für diese Gemeinden, die fast 3000 Kilometer von Rom entfernt sind? An welcher Front kämpft er? Wie kämpfen wir für unsere Geschwister, die in Not sind, vielleicht bedroht von einer Irrlehre oder auch von Verfolgung oder auch von Leid? Wie kämpfen wir füreinander? Welche wichtigste Waffe brauchen wir in unserem geistlichen Kampf? Das Gebet, Fürbitte. Und die Antwort, die ist ja eigentlich hier schon die ganze Zeit so als Hintergrundbild für uns ersichtlich gewesen. Wir kämpfen durch das Gebet. Und ich kann mir das richtig vorstellen. Wie Paulus da in Rom in seinem Hausarrest zusammen mit Epaphras, der ihn gerade besuchte, jeden Tag gemeinsam auf die Knie gingen und wie sie für die Geschwister und diese aktuellen Anliegen der Gemeinde im Gebet gerungen haben, vielleicht stundenlang. Eine Parallelstelle zu diesem Vers finden wir ja am Ende des Kolosserbriefes, Kapitel 4, Vers 12, wo Paulus bei den Grüßen erwähnt, weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Und wie kämpft er? Indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Epaphras war ein unermüdlicher Kämpfer im Gebet für die Gemeinde. Und natürlich war das Paulus auch. Immer wieder erwähnt er in seinen Briefen, wie er für die Gemeinde betet, was er für die Gemeinde betet. In allen seinen Briefen, fast in allen seinen Briefen, finden wir diese Gebete des Apostels. Liebe Geschwister, jeder Verkündiger des Evangeliums, jeder echte Diener Gottes steht in einem geistlichen Kampf um die Gemeinden. Das war schon immer so. Und wenn wir die Biografien der großen Männer Gottes lesen, Luther, Whitfield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, wie sie auch immer heißen, eigentlich im Grunde alle Missionare und Gemeindegründer haben im Gebet vor Gott um die Gemeinde immer wieder gerungen. Denn die Gemeinden sind nicht nur irgendwelche religiöse Institutionen oder gemeinnützige Vereine, Orte der Gemeinschaft eben, wo sich ein paar Leute zusammengefunden haben, sondern echte Gemeinde ist immer auch eine geistliche Körperschaft. Die Gemeinde, sie ist der Leib Christi, der sich konkret in jeder Ortsgemeinde ausdrückt und steht deshalb Deshalb immer auch unter Beschuss durch dämonische Attacken, durch menschliche Feindseligkeiten, durch Verfolgung oder eben auch durch Verführung seitens subtiler Falschlehrern. Deshalb ist das Leiten einer Gemeinde immer ein geistlicher Kampf, letztlich ein Gebetskampf. Während meines Studiums, da hatte ich einen Seminarkurs über das Gebet belegt mit meinem Mentor damals, Roger Pugh, das Urgestein unserer Gemeinde, kennt noch Roger Pugh, bevor er zurück in die USA ging und dann am Grace Theological Seminary Missiologie unterrichtete, hat er hier im Süden fast zwei Jahrzehnte in Stuttgart gedient und auch in Möhringen eine Gemeinde gegründet. Wer Roger Pugh kennt, der weiß, er ist ein begnadeter Redner, Prediger, auch Seelsorger. Und er ist auch heute noch als Rentner im Verkündigungsdienst, er spricht auf Konferenzen. Aber Roger ist auch ein Mann des Gebets, hat auch ein Buch über das Gebet geschrieben. Welche Rolle das Gebet in der Seelsorge spielt, ja, das war so sein Thema. Und ich dachte damals, als ich diesen Kurs belegte, naja, Prinzipien des Gebets, naja, da lernst du jetzt mal alles über das Gebet. Aber die Hälfte der Zeit dieses Kurses, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben gebetet. Denn beten lernt man durch Beten. Roger hat uns angehenden Pastoren damals das ganz, ganz stark ans Herz gelegt, wie wichtig dieser Gebetskampf ist. Er wollte uns vorbereiten für diesen Kampf. Manche denken, Pastorendienst ist Predigen am Sonntag und das war's. Aber liebe Geschwister, ich kann es euch versichern, das Schwerste im Job als Pastor ist dieser geistliche Kampf, das Ringen um den richtigen Kurs, um den gesunden Glauben, um die Einheit und Reinheit der Gemeinde, um ihr geistliches Wachstum, um den Einzelnen, der gerade in Not oder in Leid ist. Und dieser Kampf ist ohne Gebet nicht möglich. Und wir sehen das hier. Paulus, der hatte wirklich eine ausgeprägte Hirtengesinnung. Er fühlt sich mit diesen Christen aus Kolosse verbunden durch den Heiligen Geist und er ringt und kämpft im Gebet für sie, obwohl er sie gar nicht persönlich gesehen hatte. Und er schreibt hier in unserem Predigttext, ich will, dass ihr das wisst. Und als Pastor und Prediger dieser Gemeinde kann ich mich da nur einreihen. Ich möchte auch, dass ihr das wisst. Jede Predigt, jedes seelsorgerliche Gespräch, jede Gottesdienstvorbereitung ist immer auch ein geistlicher Kampf. Und ich bin jedem von euch von Herzen dankbar, wenn ihr für mich und für jeden, der hier einen Dienst tut, betet und hört nicht auf zu beten für uns Älteste, für Diakone, für die Bereichsleiter. Wir brauchen eure Gebetsunterstützung in diesem geistlichen Kampf. Nun, worum ging es Paulus in seinem Ringen für die Gemeinde? Welche Ziele verfolgt er in seinem Gebetskampf? Er nennt hier einige, wofür er in seinen Gebeten kämpft und Erstens kämpft er im Gebet für die Kolosse, damit ihre Herzen ermutigt werden. Vers 2a. Es geht mir darum, dass eure Herzen ermutigt werden, heißt es wörtlich. Das Herz, biblisch verstanden, ist der Sitz nicht nur der Gefühle, sondern auch des Verstands und des Willens, des Vertrauens. Es ist sozusagen unser Personenkern. Und in ihrer ganzen Person sollen die Gläubigen ermutigt und gestärkt werden. Und Paulus verwendet hier im Urtext dieses schöne Wort, das auch mit Trösten oder seelsorgerliches Zureden übersetzt werden kann. Das auch verwandt ist eigentlich mit der Bezeichnung des Heiligen Geistes, der ein Tröster und ein Helfer und der Beistand ist in Nöten. Und er ringt im Gebet also darum, dass die Kolosser in dieser Situation, in der sie durch diese falschen Lehren bedroht werden, neuen Mut fassen, um fest in diesem Kampf des Glaubens zu stehen. Wir sehen also hier, dass der Apostel Paulus nicht nur ein brillanter Lehrer war, sondern auch ein einfühlsamer Seelsorger. Er will die Geschwister aufmuntern. Er sagt hier nicht, ja, ich habe eben gehört, wie ihr unterwegs seid und das macht mir eben Sorgen. Bei euch ist der Wurm drin, ihr habt es zugelassen, dass diese Einflüsse reinkommen. Wie soll da überhaupt Wachstum geschehen, eure Gemeinde, sie wird den Bach runtergehen. Nein. Paulus, er war ein Mutmacher. Ein Motivator, einer, der zur Hilfe gerufen wurde und der gerne beisteht und für die Seelen der anderen im Gebet kämpft. Und das teilt er hier den Geschwistern im Grunde auch zur Ermutigung mit. Deshalb schreibt er das hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich ermutigt das immer wieder, ganz, ganz tief. Wenn Geschwister zu mir sagen, hey Johann, ich bete für dich. Ich bete für eure Gemeinde. Sei nicht entmutigt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Wenn sie anders laufen, als du das erwartet hast. Wenn vielleicht die Geschwister die Gemeinde verlassen, weil sie andere Ansichten und Absichten haben. Lass dich deshalb nicht herunterziehen. Gott wird alles gut machen. Ich kämpfe im Gebet für eure Gemeinde. Lass uns das hier von Paulus lernen, einander zu stärken auf unserem Glaubensweg durch Ermutigung. Wir alle brauchen Trost und Ermutigung. Wir brauchen es jeden Tag. Es gibt jeden Tag so viele Dinge, so viele Informationen, die uns herunterziehen können. Und wir brauchen offene Augen füreinander. Und wer einsam ist und entmutigt und traurig, der ist gefährdet, Überzeugungen über Bord zu werfen und sich für Dinge zu öffnen, die vielleicht nicht gut sind für seine Seele. Haben wir einander wirklich im Blick, wie es den anderen geht, wo sie im Glauben stehen? Lasst uns keine Entmutiger, sondern Ermutiger sein. Keine Schwarzseher, sondern Hoffnungsträger. Paulus nennt noch ein zweites, wofür er kämpft. Er ringt in seinen Gebeten auch für die Einheit der Gemeinde. Liebe Kolosser, ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze, wie ich im Gebet für euch und auch für die anderen kämpfe, damit ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Durch seinen Brief und auch diese ermutigenden Worte wird deutlich, dass der Gebetskampf des Paulus um die Gemeinde ganz klar von Liebe motiviert war. Paulus liebte diese Geschwister, auch wenn er sie nicht persönlich kannte, und er betete zugleich für sie, dass sie auch weiter in Liebe zusammenhalten. Gleich am Anfang seines Briefes, da ist er ja dafür dankbar, dass sie einander lieben. Und hier sagt er, ich möchte, dass ihr gerade diese Liebe, die ihr untereinander habt, dass diese aktiv bleibt, dass sie nicht erkaltet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dass ihr zusammengefügt bleibt. Übrigens, wer fügt oder hält uns als Christen in Liebe zusammen? Es ist der Heilige Geist. Er bringt die Glaubenden zusammen, er hält sie auch zusammen durch die Frucht der Liebe. Und da, wo echte geschwisterliche Liebe vorhanden ist, da fühlt man sich geborgen. Da werde ich gehalten. Wenn Liebe da ist, da breche ich auch nicht weg, wenn ich mal schwach bin und der Zweifel anfängt zu nagen oder meine Erwartungen nicht so erfüllt werden, wie ich mir das gerne wünsche. Durch die Liebe zueinander vollzieht sich die Einheit. Aber wenn die Liebe fehlt, dann ist die Versuchung groß, sich für andere Dinge zu öffnen und den Irrlehrern zuzuhören und sich von ihnen auch verführen zu lassen. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum sich viele Menschen für alle möglichen esoterischen Ideologien und religiöse Angebote öffnen, das ist ja letztlich diese Sehnsucht, die der Mensch in seinem Herzen hat, geliebt zu werden. Man sehnt sich nach Liebe, man sehnt sich nach Geborgenheit. Das Problem ist nur, sie werden in diesen Ideologien den dort nicht finden, der sie am meisten liebt, nämlich Jesus Christus. Denn alleine Jesus Christus ist die echte, wahre Liebe zu finden, und diese göttliche, diese schenkende Liebe, die hält uns dann auch zusammen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Paulus kämpft in der Fürbitte also dafür, dass die Christen in Kolosse in Liebe zusammenhalten und dass sie sich nicht von diesen falschen Einflüssen, diesen falschen Lehren auseinanderreißen und spalten lassen. Meine Lieben, ich möchte uns das nochmal ganz klar hier vor Augen halten. Ich möchte es uns sagen, nichts hasst der Teufel mehr als die Einheit der Gemeinde, die durch die Liebe der Geschwister zueinander zum Ausdruck kommt. Und deshalb wird er die Gemeinde immer an diesen zwei Angriffspunkten angreifen. Er will den Mut nehmen, er will entmutigen und er will, dass die Liebe erkaltet in unseren Reihen. Lass uns deshalb nicht aufhören, immer wieder dafür im Gebet zu ringen und zu kämpfen, dass wir den Mut nicht verlieren und in dieser Zeit der Verführungen und der Spaltungen in Liebe zusammenhalten. Ermutigung und Einheit. Haben aber noch ein Ziel. Wir sehen schon, wenn Paulus von Liebe schreibt, das ist viel mehr als nur gute, wohlwollende Gefühle füreinander, sondern diese Liebe, welche zur Einheit der Gemeinde dient, ist mit einem Ziel verbunden. Paulus kämpft im Gebet für die Kolosser, dass sie auch, und das ist jetzt das Dritte, dass sie auch eine umfassende Erkenntnis und eine immer größere Gewissheit in ihrem Verständnis des Christus bekommen. Ich lese uns nochmal Verse 1 und 2, wie sie wörtlich klingen, damit wir nochmal den Gedankengang des Paulus besser erfassen können. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christus ist. Erst die Ermutigung, dann die Liebe und dann folgt auch die Erkenntnis. Und da könnte man vielleicht sagen, ja, das wissen wir aus der Schrift. Paulus sagt es auch, Erkenntnis ohne Liebe bläht auf. Aber Liebe ohne Erkenntnis artet sehr schnell in Gefühlsduselei aus. Das eine und das andere muss zusammenpassen, gehört zusammen. Aber ich finde diesen Gedanken hier sehr interessant, dass der Weg, wie man Christus mehr erkennt und auch wie die Gewissheit des Glaubens dabei vertieft wird, der läuft über die Liebe. Seht ihr das hier? Merkt ihr, wie Paulus hier denkt? Natürlich, wenn ich Christus liebe, da will ich ihn auch mehr erkennen. Ich will mehr über meinen Geliebten erfahren. Ich will umfassender verstehen, wer er ist und wie er ist. Und deshalb gehören Lehre und Liebe zusammen. Aber Liebe in diesem Vers bezieht sich auf die Liebe innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Mehr Erkenntnis des Christus erlangt man durch die Liebe zueinander. Das ist der Weg, der hier aufgezeigt wird. In einer liebevollen und ermutigenden Gemeinschaft, in der Jesus im Mittelpunkt steht, wirst du ihn tiefer und besser kennenlernen und über ihn umfassendere Erkenntnisse gewinnen, als wenn du ein emeritisches Christsein alleine bei dir zu Hause isoliert führst. Denn in einer von Liebe geprägten einheitlichen Gemeinschaft gibt es den Dienst der Predigt, der Verkündigung. Da tauscht man sich auch aus über das Gehörte. Man forscht gemeinsam in der Schrift. In den Hauskreisen zum Beispiel. In den kleineren Gruppen und Gemeinschaften, wo man sich trifft. Und man wird Woche für Woche mit der Schönheit und der Erhabenheit und der Vollkommenheit des Christus konfrontiert. Deshalb sitzen wir hier jeden Sonntag zusammen, weil uns das so wichtig ist. Und das vertieft unsere Erkenntnis und es schenkt uns Gewissheit in unserem Verständnis des Christus. Und das wirkt dann auch wie so ein Schutz gegen das Virus der Irrlehren. Und dann stellt Paulus hier noch einmal Jesus Christus voll und ganz in den Mittelpunkt. Er sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist es, was er stärken möchte in den Christen. Er möchte, dass sie Jesus als Herrn immer mehr erkennen. Und er stellt den Kolossern und auch uns heute vor Augen, alles, absolut alles, was du brauchst, ist Christus. Er ist die Fülle Gottes. Das Kostbarste und das Herrlichste für uns Menschen. Wenn du Jesus in den Mittelpunkt stellst, sein Evangelium, sein Heilswerk, sein Leben und Sterben und Auferstehen, dann wirst du erfahren, dass du nichts anderes mehr brauchst und dass keine menschenerdachte Ideologie oder Philosophie es dann schaffen kann, dich aus der Bahn zu werfen. In Christus liegt alle Weisheit und Erkenntnis verborgen. Er war schon vor der Welt da. Die Welt, sie ist durch Christus geschaffen. Das haben wir ja schon in diesem Hymnus vor ein paar Wochen einfach sehen können, wie Paulus das beschreibt. Und dieser Christus, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. Und er hat den Tod und den Teufel besiegt und er ist auferstanden. Bald werden wir genau uns an diesen Feiertagen, Karfreitag und Ostern, an diese Wahrheiten, an diese grandiosen Wahrheiten erinnern. Und er hat auch verheißen, wiederzukommen. In seiner Person und in seinem ewigen Wort liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Willst du Weisheit? Willst du Erkenntnis? Dann suche sie in Jesus Christus, deinem Erlöser. Forsche nach diesem Schatz. Der Schatz Christus, wie Paulus das hier umschreibt, muss bildlich gesprochen gehoben werden. Und wie hebt man diesen Schatz? Das geschieht in und durch den Glauben. Dass ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setze, der mein Erlöser und mein Heil ist. In ihm allein ist mein ganzes Sein, in ihm allein ist unser Heil. Viele Menschen suchen nach Sinn im Leben, sie wollen Gewissheit darüber haben und verstehen, worauf es in diesem Leben wirklich ankommt. Und sie sind im Grunde ständig auf der Schatzsuche. Und sie glauben, wenn sie sich gut ausbilden lassen, wenn sie den richtigen Partner finden und dann vielleicht eine nette Familie gründen, dazu noch in ihrem Job Karriere machen, Erfolg, Anerkennung, Geld und natürlich auch bei all dem Gesundheit haben, dann ist der Schatz des Glücks gefunden. Und dann merkt man, das ist doch nicht alles. Es bleibt immer eine Leere in unserem Herzen übrig. Und dann sucht man weiter und man sucht nach irgendwelchen Ideologien, nach Sinnfüller. Nach mystischen Erfahrungen und jetzt in unserer postmodernen Zeit noch mehr nach solchen esoterischen Erfahrungen. Aber Paulus sagt hier, allein in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dafür kämpft er im Gebet, dass die Christen in Kolosse Jesus noch mehr erkennen, von ihm begeistert sind, in ihm gefestigt werden. Denn das wird ihnen helfen, auf einem festen Fundament zu stehen, egal welche Irrlehren auf sie zukommen. In Vers 4 heißt es dann, ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Paulus kämpft in der Fürbitte für die Kolosser letztlich auch darum, dass sie sich nicht verführen lassen und vom Weg des Evangeliums abkommen. Das ist das Vierte. Und sehr interessant, wie er das hier beschreibt. Was die Leute auszeichnete, den Kolosse die Christen verunsichern wollten, das sind ihre Überredungskünste. Und der Paulus, der wird in den Versen 8 bis 10 in diesem zweiten Kapitel noch mehr darauf eingehen, was der Inhalt dieser Lehren auch ist und wie man versucht, dann die Überredungskünste zu transportieren. Aber hier erfahren wir schon mal, dass diese Irrlehrer nicht offen zum Abfall aufforderten, sondern subtil mit kluger Überredungskunst, mit schlauen Argumenten versuchten sie, die Christen in Kolosse zu beeinflussen und auf den falschen Weg zu führen. Einer, der so irgendwie so nebenbei schön verläuft, neben dem einen wahren und einzigen Weg des Evangeliums. Und Paulus, er kämpft zusammen mit Epaphras im Gebet für die Gemeinde, damit sie mit dem klaren Evangelium diesen perfiden Verführungen widerstehen können. Und dann folgt in diesem Abschnitt nochmal eine Ermutigung von Paulus. Er sagt in Vers 5, auch wenn ich nicht persönlich unter euch bin, so bin ich es doch mit meinen Gedanken, ich bin es in meinem Geist. Und wir merken wieder, ja, dem Paulus, dem liegt wirklich sehr, sehr viel dran, dass diese Gemeinde sich bewährt, dass sie fest bleibt. Er ist besorgt um ihr Wohlergehen. Die Gemeinde lag ihm am Herzen. Und wie sehr er rang und kämpfte, dass er sich im Geist oder in Gedanken mitten unter ihnen wusste, das sagt er hier. Und das finde ich beeindruckend. Ich bin nicht bei euch, bin weit weg von euch, aber im Geist bin ich verbunden mit euch. Meine Gedanken, sie kreisen um euer Anliegen. Eine wunderschöne Verbundenheit, die wir hier sehen. Seit dem Ausbruch der Pandemie steht hier bei uns im Saal eine Kamera und wir versuchen eben jeden Sonntag den Gottesdienst auch über den Livestream zu verbreiten. Und das tun wir eben mit dieser Absicht, dass vor allem die Geschwister, die nicht kommen können, altersbedingt, krankheitsbedingt, diesen Gottesdienst auch mitverfolgen. Und ich weiß, dass etliche Geschwister, gerade auch ältere Geschwister, ich denke jetzt an Hanne und an Walter Brändle oder auch andere Geschwister, die krank sind, aber jetzt Brändle, sie sind altersbedingt nicht mehr mobil und sie können den Gottesdienst nicht in Präsenz hier mitverfolgen, aber ich weiß, sie tun es über den Livestream. Und sie sind wie Paulus leiblich nicht dabei, aber mit ihrem Herzen und im Geist. Ich weiß auch, dass diese Geschwister in der Fürbitte für unsere Gemeinde kämpfen, ja, dass wir verbunden sind mit ihnen durch den Geist Gottes. Und ich möchte an dieser Stelle euch auch ganz besonders danken für eure Gebete, für eure Gedanken. Wir vermissen euch persönlich hier anwesend mit uns in diesem Raum, aber wir fühlen uns immer noch mit euch verbunden. Ihr gehört zu unserer geistlichen Familie. Alle, die ihr diesen Livestream jetzt anschaut, ihr gehört dazu, zur EFG Pfullingen. Und dann fügt Paulus aus dieser inneren Anteilnahme noch ein Lob hinzu und sagt, von Epaphras habe ich gehört, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Und das macht mir richtig Freude. Wörtlich heißt es, ich sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Was besagt das denn? Nun, es besagt, dass die Irrlehrer noch keinen durchschlagenden Erfolg mit ihren Überredungskünsten in der Gemeinde in Kolossi erzielen konnten. Die Begriffe Ordnung und Festigkeit, die hier von Paulus verwendet werden, die kommen eigentlich aus dem militärischen Bereich. Und der erste beschreibt die Ordnung einer aufmarschierten Truppe und der zweite steht für die solide Flanke, die feste Geschlossenheit, die unbeugsame Stärke, womit die festgefügten Truppeneinheiten den Feind abprallen lassen. Vielleicht so ähnlich wie gerade die ukrainischen Truppen fest und unbeugsam den russischen Angreifern entgegenstehen. Mit anderen Worten, der feste Glaube an Christus ist in der Gemeinde zu Kolossä noch da. Der Glaube an Jesus Christus ist ihre Stärke. Noch steht sozusagen die Soldatentruppe in Kampfaufstellung. Und das freut den Apostel Paulus. Liebe Geschwister, ich hoffe sehr, dass wir durch dieses Wort Gottes heute Morgen in dieser Predigt neu ermutigt wurden, in der Fürbitte auch für unsere Gemeinde einzustehen. Ich weiß nicht, wie ihr in diesem Kampf steht, wie oft ihr für die Gemeinde betet und auch für ihre Leitung. Aber eines ist klar, auch wir sind heute von allen möglichen Weltanschauungen, Ideen, Ideologien und Lehren umgeben. Heute vielleicht noch viel mehr als damals, die Kolosser, weil wir haben eben Zugang zu viel, viel mehr Informationen. Wir werden ja von einem Tsunami von religiösen, mystischen, esoterischen Ideen und Anschauungen überflutet. Man muss da nur das ins Internet gehen, das Internet anschauen, was für ein Wahnsinnsangebot es da gibt. Und glaubt bloß nicht, dass unsere Gemeinde da irgendwie ausgeschlossen wäre von diesen Beschüssen und Angriffen des Feindes. Auch unsere Gemeinde steht unter ständigem Beschuss des Feindes. Und deshalb ist es so wichtig, das Gebet als Waffe in diesem geistlichen Kampf einzusetzen Und so wollen wir im Gebet kämpfen, damit unsere Herzen ermutigt werden, damit wir den Mut nicht verlieren. Und wir wollen kämpfen im Gebet für die Einheit der Gemeinde. Nichts will der Feind mehr, ich wiederhole mich hier, als unsere Einheit zu torpedieren und zu zerstören. Das ist immer das Ziel des Teufels. Er ist der Durcheinanderbringer und er will durcheinanderbringen. Er will trennen und spalten. Durch anschleichende Wölfe will er die Herde zerstreuen und zerstören. Und möge Gott es schenken, dass egal was noch kommt, wir in Liebe zusammenhalten und die Einheit der Gemeinde bewahren. Und dann lasst uns im Gebet auch dafür kämpfen, dass wir Christus immer mehr erkennen und er unser Mittelpunkt bleibt. Wir wollen das Evangelium der Gnade mehr und mehr verstehen, lernen und uns an der einmaligen Schönheit und Wertigkeit und Fülle unseres Herrn Jesus Christus erfreuen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und er allein genügt. Und deshalb wollen wir auch nicht müde werden, im Gebet dafür zu ringen, dass wir alle subtilen Verführungen, alle hinterlistigen Überredungskünste falscher Lehrer, die uns auf einen falschen Weg führen wollen, dass wir das erkennen und widerstehen. Und wie könnte man diese Botschaft jetzt anders beenden, als eben mit dieser Einladung genau für diese Anliegen zu beten? Ermutigung, Einheit, Erkenntnis, mehr Erkenntnis des Christus und Bewahrung vor falschen Einflüssen. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch diese Anliegen, die Paulus uns hier zeigt, wie er für die Gemeinde eben im Gebet gerungen hat, wenn wir diese Anliegen im Gebet vor Gott bringen, lasst uns wie Paulus ringen im Gebet, auch für unsere Gemeinde hier. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, in dir sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und wir möchten auf dich sehen, wir möchten an dir festhalten, wir möchten dich mehr und mehr erkennen in deiner Schönheit und Wertigkeit und Größe. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns veränderst von innen nach außen durch deinen Geist, während wir auf dich sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr, dass wir dich anschauen und dabei verändert werden und mehr zusammenwachsen, auch in Liebe. Und wir bitten dich, Herr, bewahre uns vor nicht guten Einflüssen. Wir leben in einer Welt, die Kopf steht, wo es so viele Verführungen gibt, auch Verfolgung und Unsicherheit und Druck. Und wir haben bis jetzt hier im Westen ein friedliches Leben leben können. Wir wissen nicht, was kommt. Der Druck nimmt zu, die Einschläge kommen näher. Ja, wir möchten einfach in dir zusammenhalten. Wir möchten, dass unsere Gemeinde gekennzeichnet ist von der Liebe, die dein Geist in unseren Reihen wirkt, die Liebe, die uns verbindet. Und Herr, dass wir feststehen, gegründet im Evangelium. Und danke, dass du versprochen hast, Herr, dass du uns bewahren wirst. Egal, was noch kommt, du bist unser Herr, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zukunft, du allein bist unser Heil. Im Namen Jesu. Amen.